Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid wach. Ich möchte sofort einsteigen mit einer ernsthaften Frage. Was fehlt dir im Leben? Vielleicht fällt dir sofort etwas ein. Vielleicht etwas Kleines. Du brauchst unbedingt einen neuen Staubsauger. Neue Schuhe. Oder ein Auto, damit du einfacher zur Arbeit kommst. Aber vielleicht denkst du auch an etwas Großes. Dir fehlt Ruhe im Leben. Oder du fühlst dich nicht geliebt. Du suchst einen Partner. Oder du machst bald Abi und hast keine Ahnung, was du danach machen sollst. Dir fehlt Perspektive für die Zukunft. Was fehlt dir im Leben? Dass dir etwas fehlt, kann dich innerlich sehr beschäftigen. Das kann auch sehr wehtun. So sehr, dass du kaum an andere Sachen denken kannst. Erkennst du das? Dieses Gefühl? Da kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, wie Hannah sich gefühlt haben muss. Ein bisschen, sage ich. Denn es gibt wahrscheinlich sehr wenige unter uns, die wirklich nachvollziehen können, wie Hannah sich fühlte. Kurz zum Hintergrund. Hannah lebte in Kanaan, das Land, das die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten eingenommen hatten. Das Volk Israel hatte damals noch keinen König und Jerusalem war nicht die Hauptstadt. Von Zeit zu Zeit gab es Richter, die das Volk leiteten, aber während unserer Geschichte war das nicht der Fall. Am Ende von dem Bibelbuch Richter steht, dass jeder tun und lassen konnte, was er wollte. Also Israel war ein Volk ohne Führung. Eine gewisse zentrale Position hatte aber die Stadt Shiloh. Da befand sich ein Heiligtum, wo die Priester ihre Dienst taten und wo die Israeliten Gott anbeten konnten. Hannah ist verheiratet mit Elkanah, aber sie kann keine Kinder bekommen. Es ist anzunehmen, dass Elkanah deswegen eine zweite Frau geheiratet hat, Peninna, die laut Vers 4 mehrere Söhne und Töchter bekommen hat. Die Bibel sagt nicht, dass das eine gute Entscheidung von Elkanah war. Aber man kann es verstehen, wenn man bedenkt, dass Nachwuchs damals lebenswichtig war. Hätte man keine Kinder, dann hätte man ein riesiges Problem. Kinder halfen schon sehr jung im Haushalt und arbeiten auch mit auf dem Land. Außerdem kümmerten sie sich später um ihre Eltern. Pflegeheime gab es nicht. Deine Familie war sozusagen deine Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung. Lebenswichtig. Ich denke aber nicht, dass Hannas Kummer nur etwas mit diesen gesellschaftlichen Folgen von Kinderlosigkeit zu tun hat. Ihre Traurigkeit geht tiefer. Mehrmals wird erzählt, dass sie sehr weint. Und wenn sie mit Priester Eli ins Gespräch kommt, zeigt sie ihre tiefsten Gefühle. Ich bin eine verzweifelte Frau, sagt sie. Und ich habe die ganze Zeit nur gebetet, weil ich Kummer habe und ganz traurig bin. Hannah möchte einfach sehr, sehr doll ein Kind bekommen. Und sie kämpft schon sehr lange mit diesem unerfüllten Wunsch. Überlege mal, sie hat Elkanah geheiratet. Die beiden haben irgendwann festgestellt, dass da keine Kinder kommen. Dann hat Elkanah Peninna geheiratet. Dann hat Peninna mehrere Kinder bekommen. Also sind da viele Jahre vergangen. Hannah hat wahrscheinlich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass sie je schwanger wird. Aber Peninna reibt es ihr immer wieder unter die Nase. Und so hat ihre Traurigkeit eine alles verzehrende Dimension angenommen. Elkanah versucht seiner Frau zu helfen. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne, sagt er. Typisch Mann, oder? Zu seiner Verteidigung, er liebt seine Frau und das war damals viel wert. Wenn du manche Geschichten im Buch Richter liest, verstehst du, dass Frauen damals nicht besonders wertgeschätzt wurden. Und das sage ich jetzt noch sehr nett. Also es gibt schockierende Erzählungen, wo Frauen fast als Gegenstände gehandelt und nicht als Menschen behandelt wurden. Also es ist sehr erfreulich, dass Elkanah seine Frau wirklich liebt und möchte, dass es ihr gut geht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er einsieht, wie sehr seine Frau unter ihrer Kinderlosigkeit leidet. Wie reagiert Hannah? Was macht sie? An diesem Punkt können wir alle etwas von Hannah lernen. Hannah geht zum Heiligtum des Herrn, also geht sie zu Gott und redet lange mit ihm. Unter vielen Tränen schüttet sie ihr Herz vor ihm aus. Hast du das schon mal gemacht? Dein Herz vor Gott ausgeschüttet? Ich möchte euch alle ermutigen, das zu machen. Wahrscheinlich hast du Menschen in deinem Leben, mit denen du über deine Not, deine Sehnsüchte reden kannst. Familie, Freunde, Seelsorger vielleicht. Das ist auch gut, so hat Gott es gemeint. Wir sollen uns umeinander kümmern. Und ich wünsche sehr, dass du solche Menschen in deinem Leben hast. Aber manchmal reicht es nicht aus. Ich liebe meine Frau, ich möchte das Beste für meine Frau. Aber manchmal übersteigen ihre Probleme und Fragen mein Verständnis und reicht meine Liebe nicht aus. Und da gibt es noch eine Person, wo sie Verständnis finden kann. Es gibt noch eine Person, die dich völlig versteht und ergründet. Die exakt weiß, wie du dich fühlst, wonach du dich sehnst, was du brauchst. Und diese Person ist dein Vater im Himmel. In Kapitel 2 singt Hannah ein Lobgesang und da singt sie, kein Fels steht so fest wie unser Gott. Das heißt, alles, was dich bewegt, alles, was da in dir wühlt und schmerzt, kannst du auf diesem Fels ausschütten. Wenn du das bei einem anderen Menschen machst, gibt es eine Chance, dass er selber in Tränen ausbricht und es auch nicht weiß. Ne? Aber kein Fels steht so fest wie unser Gott. Du kannst ihm alles erzählen. Du darfst bei ihm weinen, du darfst verzweifelt schreien, du darfst klagen, du darfst schimpfen. Warum Gott? Nichts ist zu viel. Er ist ein Fels, der alles tragen kann. Also schütte dein Herz vor Gott aus. Mach es. Wie machst du das? Also du brauchst keine Reise nach Shiloh oder Jerusalem zu buchen, zum Glück. Jesus hat uns in dieser Hinsicht das Leben sehr einfach gemacht. Es gibt im Neuen Testament ein Buch, Hebräer, das wunderbar erklärt, wie Jesus den alten jüdischen Gottesdienst mit seinen vielen Ritualen und Opfern erneuert hat. Wir brauchen nicht länger zu irgendeinem Heiligtum zu gehen und Opfer zu bringen. Wir dürfen uns, wo auch immer wir sind, direkt an Gott wenden. Das hat Jesus möglich gemacht, durch seinen Tod am Kreuz. Dadurch hat er den Weg zu Gott ein für allemal frei gemacht. Wir können also überall und jederzeit unser Herz vor Gott ausschüttern. Als Hannah zum Heiligtum kam, um zu beten, saß da auf einem Stuhl am Türpfosten der Priester Eli. Er dachte erst, dass Hannah betrunken war, aber nachdem sie die Situation erklärt hat, zeigte er sich als ein echter Priester, ein Diener Gottes. Er zeigte Verständnis, er sprach ihr Gottes Frieden zu und er durfte in Gottes Namen versprechen, dass ihre Situation sich bessern würde. Wenn wir im Gebet zu Gott gehen, sitzt da an der rechten Seite Gottes auch ein Priester, Jesus Christus. Und er zeigt Verständnis, wie niemand anderes das machen kann. Hebräer Kapitel 4 sagt, Jesus ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Jesus versteht uns durch und durch. Er weiß genau, was wir meinen, wenn wir mit ihm reden. In Hebräer 5 steht sogar, als Jesus hier auf der Erde lebte, brachte er selber seine Gebete und sein Flehen vor Gott mit lautem Rufen und unter Tränen. Unter Tränen. Also genau wie die Hannah. Jesus lebte vor, was Hannah auch vorlebte. Wir sollen mit allen unseren Nöten zu Gott gehen und unser Herz bei ihm ausschütten. Also bete. Behalte deine Traurigkeit nicht in deinem Innern. Raus damit. Sprich es aus. Ich fragte am Anfang, was dir fehlt im Leben. Mir musst du das nicht sagen. Sag es Gott. Lass ihn hören, was dich bewegt. Und weißt du was? Es wirkt. Guck mal, Vers 18 in unserer Geschichte. Dann ging die Frau ihres Wegs und aß wieder. Ihr Gesicht war nicht mehr traurig. Das ist doch wunderbar. Ihr Gesicht war nicht mehr traurig. ihre Situation hatte sich noch nicht geändert. Sie war nicht plötzlich schwanger. Im Grunde genommen war alles noch genauso wie vorher. Aber das Gespräch mit Gott hatte ihre Stimmung um 180 Grad gedreht. Und das möchte Gott dir auch schenken. Aber das erfordert schon Glauben und Vertrauen. Hannah hat nicht gesehen, zu wem sie redete. Jesus hat nicht gesehen, zu wem er redete, die Nächte, in denen er stundenlang im Gebet war. Du siehst nicht, zu wem du redest, wenn du dein Herz ausschüttest. Und vielleicht fragst du dich manchmal, ist da jemand? Aber so wie Hannah und so wie Jesus darfst du voller Zuversicht sein, dass jemand zuhört und zur rechten Zeit reagiert. Ja, da ist jemand. Da ist jemand, der dein Herz versteht und mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand. Ist da jemand. Gott erhört Hannas Gebet. Sie wird schwanger und bekommt einen Sohn, Samuel, vom Herrn erbeten. Und dann kommt eine unfassbare Wende in der Geschichte. Darüber möchte ich noch kurz mit euch nachdenken. Hannah stillt Samuel, wahrscheinlich bis er 3 Jahre ist, das war damals üblich. Und dann bringt sie ihn nach Shiloh zu Priester Eli und gibt ihn ab. Sie sagt, ich habe diesen Jungen erbeten und der Herr hat mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Ja, ich habe ihn für den Herrn erbeten. Sein ganzes Leben soll er dem Herrn dienen, als einer, der dafür erbeten worden ist. Hannah hat sich so sehr danach gesehnt, ein Kind zu bekommen. Ihre Sehnsucht hat sie verzehrt. Und jetzt hat sie das bekommen, wonach sie sich so sehr gesehnt hat. Und sie gibt es wieder ab. Sie gibt es zurück. Samuel soll im Heiligtum Gott dienen. Kannst du so etwas begreifen? Klar, sie hat es Gott in ihrem Gebet versprochen. Vers 11, schenk deine Magd einen Sohn, dann will ich ihn dem Herrn überlassen, sein ganzes Leben lang. Aber selbst dann, also falls du Kinder hast, kannst du dir vorstellen, dein Kind mit 3 Jahren wegzugeben? Ich nicht. Wenn ich meine Kinder einen Tag nicht sehe, wäre ich schon unruhig. Hannah ist eine unglaublich beeindruckende Frau. Wenn sie in Not ist, sucht sie ihre Hilfe bei Gott. Und wenn Gott dann hilft, gibt sie ihm alle Ehre. Und darum geht es in dieser Geschichte. Gott vertrauen und Gott ehren. Ich glaube, dass beide Sachen für uns sehr herausfordernd sind. Wie kannst du jemanden ehren? Du gibst ihm das Beste, das Schönste, das meist Wertvolle, das du hast. Wenn du Besuch hast, du willst deine Gäste ehren, dann gibst du ihnen natürlich die schönsten Schnitzel, nicht die angebrannten. Die isst du selber. So kannst du auch Gott ehren, indem du ihm das Beste, das meist Wertvolle gibst. Für Hannah war der kleine Samuel das meist Wertvolle, das sie hatte. Und ihn gab sie dem Herrn. Und diese Gedanke findet man in der ganzen Bibel. Vergessen wir vielleicht manchmal. Gott möchte geehrt werden. Er möchte das Beste von uns bekommen. Das verdient er. Denn keiner ist so heilig wie der Herr. Es gibt keinen Gott außer dir. So singt Hannah selber. Gott verdient unser Bestes. Deswegen opferten die Israeliten auch den besten Teil von der Ernte und die besten Tiere von ihrem Vieh an Gott. Auch im Neuen Testament findet man diese Gedanken. Jesus macht ganz klar, dass er die Nummer 1 in unserem Leben sein möchte. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Jetzt möchte er unser ganzes Herz, nicht nur ein bisschen. Er möchte über unser Leben bestimmen und er möchte seinen Platz nicht mit anderen teilen, nicht mal mit unseren engsten Verwandten und Freunden. Er möchte die Nummer 1 sein. Also wie können wir Jesus heutzutage ehren? Wie können wir Gott das Beste, das meist Wertvolle geben? An welche Sachen kannst du dann vielleicht denken? Also mir fallen sofort 2 Sachen ein. Geld und Zeit. Wo die Israeliten früher ihre Ernte und ihr Vieh hatten, haben wir Geld und Zeit. Gibst du den besten Teil von deiner Zeit an Gott? Und gibst du Gott den besten Teil von deinem Geld? Oder bekommt er die angebrannten Schnitzel? Besonders Zeit ist ein Problem für uns, auch hier in der Gemeinde. Schlag mal deinen Kalender auf, oder so geht es ja heutzutage, ne? Und frag dich selber, ehrt mein Kalender Gott? Bekommt Gott den besten Teil von meiner Zeit? Und wenn ich meine Termine plane, suche ich dann Gottes Ehre? Oder denke ich nicht mal darüber nach? Wenn ich Zeit nehme, um zu beten und mein Herz vor Gott auszuschüttern, ehre ich Gott, denn ich gebe ihm etwas sehr Wertvolles. Und wenn ich mir jeden Sonntag Zeit nehme, um zu Gottes hinzukommen und Gott anzubeten, ehre ich Gott, denn ich gebe ihm etwas sehr Wertvolles. Und wenn ich Aufgaben in der Gemeinde übernehme, ehre ich Gott, denn Gott hat mir die Zeit gegeben und die Zeit nutze ich für ihn. Hannah hat verstanden, dass alles ein Geschenk von Gott ist, besonders ihr kleiner Samuel. Kein Mensch siegt aus eigener Kraft, singt sie. Alles ist ein Geschenk von Gott. Wie kannst du ihn dann ehren? Gib ihm einen Teil vom Geschenk zurück. Gib ihm den besten Teil zurück. Damit sagst du, es ist nicht mein Verdienst. Gott gehört die Ehre. Hannah vertraute auf Gott und gab ihm die Ehre. Und es war bestimmt nicht einfach. Es war ein Opfer. Aber Gott segnete sie reichlich. Sie bekam noch 5 Kinder. Genauso darfst du wissen, dass Gott dich segnen wird, wenn du ihm vertraust und ihm die Ehre gibst. Er wird dich reichlich segnen. Alles, was dir jetzt fehlt, wird dir geschenkt werden. Wenn nicht jetzt, dann schon später. Darauf kannst du dich verlassen. Also, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.